Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Was passiert, wenn aus Shakespeares Tragödie Romeo und Julia eine zarte Utopie wird? Schauplatz ist natürlich der Wiener Opernplatz oder besser gesagt der Salon eines Wiener Nobelfriseurs. Mo, ein muslimischer Jugendlicher mit Fluchtgeschichte, beginnt eine Friseurlehre in Wien und verliebt sich beim Opernball in Moritz, einen Jungen aus jüdischer Familie. Während ihre zarte Liebe wächst, hat Mo Angst vor der Reaktion seiner Familie, zumal sein Bruder sich zunehmend radikalisiert. Der Jugendroman erzählt einfühlsam von erster Liebe, Identität und dem Mut, zu sich selbst zu stehen. Ein wenig erinnert uns das zunächst an Märchenhaftes wie Aschenputtel, doch mögliche Konflikte scheinen vorprogrammiert. Das alles geschieht inmitten von Traumata, familiärer Loyalität und der damit verbundenen Angst vor dem eigenen Coming-out. Die Rede ist von Julia Rabinowitschs Jugendroman Mo und Moritz. Da haben wir gestern die Münchner Buchpremiere im NS-Doku-Zentrum erlebt, mit einer Moderation von Christine Knödler, ausgerichtet von dem Hansa-Verlag, in dem das Buch erschienen ist. Und ausgezeichnet wurde das Buch als Jugendbuch des Monats der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Im Grunde, Julia, könnte man von einem kleinen Jubiläum sprechen, dachte ich mir so, weil ich glaube 2016 ist dein Jugendroman dazwischen, ich bei Hansa, erschienen, 10 Jahre. Wir haben also Grund zu feiern hier. Ja. Und ich freue mich, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und mit Jubiläum noch schöner. 10 Jahre ist schon eine verdammt lange Zeit.
Ja, wie die Zeit der Boden eilt.
Ne? Wahnsinn.
Ich fand es auch ganz spannend, gestern noch so ein bisschen was von deinem Leben zu erfahren. Also ja, du sagst es ja öfters, aber du bist als 7-Jährige, glaube ich, aus Leningrad nach Wien gekommen. Und du warst auch länger als Dolmetscherin tätig in der Psychotherapie.
Ja.
Was war da deine Aufgabe?
Ich habe simultan übersetzt. Mhm. So wie wenn eine Psychotherapie einfach ablaufen würde. Ich saß daneben, zwischen Patient und Therapeut. Mhm. Der Therapeut hat erklärt, was er macht, begrüßt. Ich habe das 1:1 übersetzt. Dann hat der Klient gesagt, was er da will oder warum er nicht da sein will oder was er hofft zu bekommen. Das habe ich wieder retour übersetzt. Mhm. Und das bedeutet natürlich, vor allem wenn es nicht um solche formellen Dinge geht, sondern wenn es dann in die tieferen Schichten diverser schrecklichen Erfahrungen geht, wird das dann natürlich sehr herausfordernd, wenn man nicht weinen darf, keine Emotion zeigen darf, um den sprechenden Menschen nicht zu unterbrechen oder abzulenken. Das sind sehr empfindliche Momente, wo man wirklich aufpassen muss. Weil manchmal ist es so, dass da dieser eine Moment ist, wo sich ein Mensch zu öffnen beginnt. Und wenn da irgendetwas schief läuft, könnte er wieder über Wochen oder Monate oder überhaupt für immer zumachen. Und die Therapie funktioniert dann nicht und findet nicht richtig statt. Das heißt, das, was für mich am schönsten dabei war zu sehen, wie resilient viele Leute sind. Mhm. Wie viel Kraft sie haben, um wirklich schreckliche Dinge zu verdauen und trotzdem zu leben. Wobei sie lassen sich natürlich nicht mehr löschen, diese Erlebnisse. Und die Therapeuten haben auch immer erklären müssen, das wird sich in dem Sinn nicht mehr verändern, dass wir das ungeschehen machen. Der erste Schritt zur Heilung ist die Einsicht, dass man das, was man erlebt hat, nicht mehr ungeschehen machen kann. Aber dass man lernen kann, es zu verarbeiten. Das waren die schönen Momente. Die schrecklichen Momente waren, wenn eine ältere Dame, mehrfache Mutter, Ehefrau, nach 1,5 Jahren Herumkreisens um das Thema ihren Missbrauch, ihre Vergewaltigung im Krieg plötzlich doch thematisieren konnte. Und ich nicht weinen durfte, weil ich durfte sie ja nicht ablenken. Und sie hat das sehr ruhig und sehr gefasst erzählt. Hätte ich geweint, hätte ich ein Gefühl von ihr gespiegelt vielleicht und sie hätte nicht mehr weitergemacht. Aber das war einer der Sitzungen, wo ich nachher heftige Panikattacken hatte, weil ich das Gefühl so stark hinunterdrücken musste. Weil ich habe gewusst, von mir wird jetzt abhängen, ob ich sie flüssig und schnell genug übersetzen kann, ohne sie zu unterbrechen, so dass der Therapeut eingreifen kann. Und wenn ich dabei versage, weil ich zu viel Mitgefühl empfinde oder weil ich zu stark in ihr Gefühl gehe und mich davon anstecken lasse, dann werde ich diese Aufgabe nicht bewältigen und werde ihr in keiner Art und Weise damit helfen. Das war eine der schrecklichsten Erfahrungen dort, muss ich sagen. Also zwischen diesem Aufblühen und Ankommen und sich von vielen Dingen befreien und solchen Geschichten hat sich die Arbeit abgespielt.
Das ist eine große Verantwortung, die man da trägt und die du ja auch irgendwie mit dir in deinem Alltag weiterführen musst. Und frag mich immer, wie diese Erfahrungen in dein Schreiben ja eingewirkt haben, weil in deinen Geschichten geht es ja auch häufig um Flucht und Traumata.
Ich denke doch, dass genau diese Arbeit mich stark als Autorin geprägt hat. Dass ich überhaupt begonnen habe, so intensiv zu schreiben im Verlauf dieser Arbeit. Einerseits, weil die Geschichten, die ich gehört habe, alle so tragödisch waren und so groß waren. Sie waren groß, da gab es keine kleinen Geschichten. Dass ich wusste, ich will, dass Menschen sie erfahren. Und sie werden sie nicht erfahren, wenn ich nicht darüber schreibe. Verfremdet natürlich. Niemals ein konkreter Fall. Niemals ein konkreter Mensch. Es waren ganz strikte Verschwiegenheitsklauseln natürlich, wie bei einem Arztbesuch. Ja. Logischerweise, sonst würde das Ganze ja gar nicht funktionieren, wenn irgendjemand plaudern würde. Aber ich habe gewusst, dass ich sie mir merken muss, damit ich erzählen kann. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich nicht wie andere Übersetzerinnen und Übersetzer dicht machen konnte nach der Arbeit.
Ja, du gibst ihnen eine Stimme. Es ist auch eine Art Zeugenschaft, ja, dass es nicht verloren geht, was da alles passiert oder ja, dass wir als normale Sterbliche jetzt gar nicht so mitbekommen. Ja.
Dieses Es darf nicht verloren gehen, das ist sehr, sehr schön gesagt, weil das war einer meiner Beweggründe. Es darf nicht verloren gehen. Aber der Nachteil dessen war natürlich, ich habe nichts davon vergessen. Ich habe nichts davon verdrängt. Ich habe im Gegenteil versucht, mich sehr genau daran zu erinnern, zumindest an die Gefühle. Und das hat auch bedeutet, dass es in mir weitergewirkt hat, was dazu führte, dass ich nach 6 Jahren nicht mehr übersetzen konnte, weil ich co-traumatisiert war im Endeffekt. Was nicht nur mir passiert ist, also das war bei Übersetzerinnen relativ oft.
Ja, man durchlebt es mit, ne?
Es ist auch die Ich-Form. Das heißt, ich sage, ich wurde gefoltert. Mich haben sie geschlagen. Mich haben sie in einen brennenden Reifen gesteckt, solche Dinge.
Ja, interessant eben auch bei deinen Büchern, die Ich-Form, die Ich-Perspektive, die du wählst und jetzt aber dann doch mal aus der dritten Person erzählst.
Ja, das nächste Buch ebenfalls. Und danach gehe ich wieder zur Ich-Form zurück.
Okay, es gibt eine Systematik. Du schreibst ja für Erwachsene und Jugendliche.
Ja.
Ist da ein Unterschied erkennbar im Vorgehen?
Im Vorgehen nicht. Ich mache da gar keine Unterschiede. Ich denke, ich bin Autorin, ich schreibe. Das ist für mich ausreichend an Feststellung. Ich brauche nicht mehr festgelegt zu sein als das. Aber wenn ich weiß, dass abzusehen ist, dass dieses Buch viele Jugendliche lesen werden, dann weiß ich, dass ich genug Hoffnung in den Büchern belassen muss. Ich bin brutaler Erwachsenen gegenüber. Aber Jugendliche brauchen mehr Hoffnung.
Ja, auch bei Mo und Moritz bleibt das Ende offen, wie es denn ausgeht. Und es hat so einen versöhnlichen, märchenhaften Schluss, der aber natürlich doch vielleicht eine Utopie darstellt.
Vor allem das, was sie da leben und wo sie gerade glücklich sind, das dauert eine Woche. Dann ist diese Auszeit vorbei. Dann sind sie wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Und dann werden alle Probleme, vor denen sie weggelaufen sind, natürlich wieder schlagend werden.
Du bist ja auch als Dramatikerin und Malerin, Kolumnistin unterwegs. Wie wirken denn diese Ausdrucksformen zusammen bei dir?
Ich habe jetzt schon, muss ich gestehen, sehr lange nicht mehr gemalt. Ich habe eine riesige Pause im Malen, was mir teilweise leid tut, aber nicht schlimm genug leidtut, dass ich jetzt wieder malen würde. Weil ich das Gefühl habe, ich habe im Moment Energie dafür nicht.
Darf ich fragen, was du malst?
Ich hatte, es war spannend, begonnen habe ich mit Radierungen und Grafiken, eher schwarz-weiße Dinge, aber da war ich noch ein Kind. Da habe ich auch die ersten Bilder schon verkauft. Unter anderem, weil meine Eltern beide bildende Künstler und Künstlerin waren. Mhm. Und sie mich natürlich locker hineingenommen haben in das Ganze. Das war auch der Grund, wieso ich nicht mehr male, weil sie haben mich auch in alle ihre Konflikte mit hineingenommen. Und es herrschte zwischen ihnen eine große Eifersucht. Und jeder wollte Bessere sein und die Bessere. Und das war für mich als Kind unglaublich belastend, diese Konkurrenz untereinander. Und ich muss gestehen, diese Konkurrenz unter Kunstschaffenden gibt's ja nicht nur bei Malern und Malerinnen, auch bei Autoren und Autorinnen. Aber ich habe offensichtlich damit weniger Probleme und ertrage es leichter. Bei der Malerei war das alles so unterfüttert mit, ich bin ein Kind, das sind meine Eltern, sie kämpfen deswegen miteinander und sie verlangen von mir, dass ich Position beziehe. Das war äußerst belastend. Und war ich dann erfolgreich genug in der Malerei, waren sie auch auf mich eifersüchtig.
Oh, oh ja. Ja, dann kann ich verstehen.
Und ich habe gedacht so, es ist nett, aber danke, nein, danke.
Ja. Das Malen ist ein bisschen vorbelastet. Wie sieht's beim Theater aus?
Das ist lustigerweise eine Verknüpfung zu meinem Elternhaus, die mich nicht gestört hat bei der Arbeit. Denn ich habe mit meinem Vater, der das sehr, sehr gerne betrieben hat, in verteilten Rollen Theaterstücke gelesen als Abendunterhaltung. In Russland noch und teilweise noch in Österreich. Wir haben also sehr klassische Dinge, unter anderem auch Tschechow gelesen oder aber auch vom Schwarz den Drachen und andere und die Schneekönigin oder Eiskönigin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißen würde. Ich glaube Eiskönigin, nicht Schneekönigin.
Schneekönigin gibt's auch, ja. Schneekönigin gibt's.
Ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil ich sie auf Russisch in Erinnerung habe. Und da wäre es die Schneekönigin in genauer Übersetzung. Und das war für mich ein ganz toller Zeitvertreib. Ich habe das geliebt. Und als ich dann begonnen habe, Stücke zu schreiben, konnte ich auf diese Erinnerungen natürlich zugreifen. Aber nicht auf Eifersucht, weil das war etwas vollkommen Neutrales. Da haben wir einfach beide Freude dran gehabt. Und das war dadurch sehr viel freier für mich. Übrigens, als ich meinen Eltern damals erklärt habe, dass ich nicht Malerin werden möchte, so wie alle anderen, war das Geschrei ganz furchtbar groß. Also, dass ich schrieb, ich habe auch damals als Kind schon geschrieben, aber das lief nebenbei, weil für sie war natürlich klar, die wird Malerin. Und das Schreiben, ja, nett, lassen wir, aber ja, ja. Ich habe dann rebelliert dagegen und habe gesagt, ich will einen Brotberuf haben. Sie sind durchgedreht. Es war ungefähr der gleiche Impact, wie wenn sie beide Banker gewesen wären. Und die hätte gesagt, ich will Künstlerin werden. Es war eins zu eins, nur mit umgekehrten Vollzeichen dasselbe. Und also diese Rebellion hat gefruchtet. Sie waren so entsetzt. Dann habe ich tatsächlich studiert, Dolmetsch eben, das wäre mein Brotberuf gewesen. Und nach einigen Jahren habe ich gemerkt, das ist für mich zu langweilig. Es ist faszinierend für mich zu übersetzen, weil das wieder Arbeit mit Sprache war natürlich. Aber es ist nicht faszinierend genug, dass ich dieses Studium abschließe und das ausschließlich zu meinem Beruf mache. Und dann habe ich mich dem Familienwillen gebeugt und bin Malerei studieren gegangen. Also habe die Aufnahmeprüfung geschafft, die ja relativ streng war, und habe dann studiert und auch mit Diplom abgeschlossen. Und spannenderweise, meine Eltern waren kurz entspannt, alles war gut. Da Rebellin war wieder in den Schoß der Familie zurückgekehrt. Und dann habe ich parallel dazu begonnen zu schreiben, wieder. Nach 5, 6 Jahren Pause, glaube ich, oder mehr. Und spannenderweise hat der Maler, also bildender Künstler, der Attersee, der in Österreich sehr bekannt ist und quasi als heimischer Malerfürst galt, der hat mich machen lassen. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mich nie geprägt hat und nicht gesagt hat, wohin ich soll. Ich weiß nur, dass er so in den letzten 2 Jahren meines Studiums gesagt hat, du wirst nicht malen, wenn du fertig bist. Und ich habe gesagt, wie kommt er drauf? Aber er hat das völlig richtig erkannt. Er hat gesagt, du wirst nur noch schreiben. Mhm. Weil da habe ich bereits am ersten Roman geschrieben, aber gleichzeitig auch bei ihm studiert. Mhm. Der Spaltkopf, der mein Debütroman mhm. war ursprünglich eine Serie von bildnerischen Arbeiten. Mhm. Große, sehr große Leinwände mhm. mit diesen Spaltköpfen drauf, in tiefem Rot gehalten, sehr fleischig, sehr blutig. Und parallel dazu habe ich begonnen, auch Computergrafiken zu machen, die genauso aussahen wie die Malerei. Mhm. Ich wollte es völlig gleichwertig nebeneinander haben und auch ausstellen. Hat ganz gut funktioniert. Ich fand die Diplomarbeit im Endeffekt sehr schön. Mhm. Ich habe sie abgehängt, der Spaltkopf ist erschienen und ich habe nur noch geschrieben, so wie Attersee es sagte.
Oh, der Blick in die Glaskugel.
Ja, ich glaube, er hat mich gespürt. Mhm. Er hat mich ganz gut wahrgenommen. Er hat mich auch glücklicherweise respektiert, sonst hätte er mich nicht machen lassen.
Also das ist ganz wunderbar, weil wenn man deine Romane liest, dann leben sie ja von den Dialogen, von den Bildern, die du erzeugst, von den Wortschöpfungen, die du kreierst, die mich immer wieder zum Schmunzeln bringen, weil nicht bei aller Dramatik, man kann auch viel schmunzeln in deinen Büchern. Das ist sehr wichtig.
Das ist sehr wichtig, wenn man nicht lacht, ja. wieder den Abgrund, dann frisst einen. Mhm. Und aus dem Grund ist das sehr wichtig.
Unbedingt.
Spannenderweise hat damals eben mein Professor auch gesagt, dass ich bekannt werden würde, dass ich erfolgreich sein würde, was ich ihm überhaupt nicht geglaubt habe. Ich habe gedacht, wie kommt er drauf? War völlig unbekannte Malereistudentin. Mhm. Und auch da hat er dann recht behalten. Ich habe keine Ahnung, wer drauf kam. Also spannend.
Na, manche Menschen wissen einfach mehr als man selbst. Du hast dich ja auch viel mit dem Dazwischensein, den Zwischenkulturen, Zwischenreligionen beschäftigt. Das hängt ja wahrscheinlich auch mit deiner eigenen Erfahrung zusammen.
Sicherlich, ja.
Und ich habe mir auch gerade gefragt, wenn ich dich von Russland erzählen höre, dann war wahrscheinlich Märchen auch das, was du aus Russland so ein bisschen mitgenommen hast.
Oder sicher, meine Kindheit. Also meine Kindheit wird stark durch Märchen geprägt, aber nicht nur das. Wie zum Beispiel diese Theaterstücke, die wir da gelesen haben, wenn es keine Klassiker waren. Also wenn es nicht gerade Tschechow war. Viele russische Autoren haben politische Dinge hinter fantastischen, märchenhaften Motiven versteckt. Mein Vater war äußerst kritisch. Natürlich hat ihn das sehr interessiert. Und er konnte das im Schutze, es ist ein kindliches Märchen, auch mir vermitteln. Ich habe jetzt gerade bei den Wiener Festwochen eine Keynote halten dürfen, über die ich mich sehr gefreut habe, über ob Kunst jetzt quasi elitär ist und nichts verändert oder ob Kunst tatsächlich Politik und die Welt verändern kann. Und da bin ich natürlich auch auf diese Märchen zurückgekommen, weil ich denke, Märchen, gerade Märchen, sind so etwas Archetypisches, dass man mit ihnen durchaus einen starken Hebel am Unbewussten oder am Verdrängten ansetzen kann, womit wir gleich wieder zur Psychotherapie anschließen.
Ich wollte gerade sagen,
auch viele Therapeuten arbeiten mit Märchen unter anderem. Mhm. Und natürlich lassen sich politische Zustände damit chiffrieren, falls man in einem unterdrückten System lebt. Der Drache zum Beispiel, den ich so gern mit meinem Vater rauf und runter gelesen habe, der war hochpolitisch, der ging eigentlich um Stalin und um das Besiegen Stalins. Der Drache ist Stalin und der Ort, den er unterdrückt, ist quasi die Sowjetunion. Und dieser Ort will ihn gar nicht loswerden. Es ist sehr viel Doppelbödiges dabei. Es braucht einen fahrenden Ritter von außen, der sagt, sag mal, was ist denn los mit euch allen? Da frisst euch jedes Jahr eine Jungfrau weg und dazwischen noch viel Vieh. Wieso findet ihr ihn so super? Und diese Erklärungen, warum er so toll ist, dieser Drache, das ist wundervoll. Weil wenn wir einen eigenen Drachen haben, dann können uns andere Drachen gar nicht angreifen.
Ich sehe schon, du hast es gelernt, in Chiffren auch zu sprechen, in Geschichten zu sprechen. Und bei Mo und Moritz, da verschränkst du meines Wissens jetzt so zum ersten Mal explizit die Form von Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Homophobie. Das sind ja sehr viele, sage ich mal, auch Problemherde, die da zusammenfinden. Trotzdem bleibt vieles angedeutet. Man erfährt wohl von der Synagoge und dem Davidstern, der da an die Wohnung gezeichnet wird. Noch vager bleibt es bei der Familie von Mo. Du lässt auch offen, aus welchem Land er geflohen ist. War das ein bewusster Schritt?
Ja, das habe ich bei dazwischen ich schon einmal so gehandhabt. Wenn ich das Land, aus dem er kommt, genau benenne, schließe ich sehr, sehr viele andere Länder gleichzeitig damit aus. Und es könnten einige sein. Und natürlich ist die Geschichte dann weniger universell. Mhm. Bei Moritz konnte ich das nicht tun, weil Moritz in Wien lebt. Und das Ganze in Wien sich ganz konkret abspielt.
Ja, es ist sehr wienerisch.
Es ist eine sehr wienerische Geschichte im Endeffekt. Ja. Was mir auch wichtig war. Und dass Homophobie und Rassismus und Antisemitismus in diese Geschichte schlagend wird, ist eigentlich mit dem Thema natürlich verknüpft und unvermeidlich. Ich denke, dass alle diese Ausschlussgründe oder Verfolgungsgründe, sie sind verwandt. Mhm. Sie treffen unterschiedliche Minderheiten, aber der Mechanismus ist dasselbe. Und man kann durchaus genau in diesem Mechanismus ein gleichzeitig Opfer und Täter sein. Und auch das hat mich interessiert. Denn bei der Zwischen-Ich ist das noch anders. Martina ist eindeutig keine Täterin. Mhm. Aber in diese Geschichte bin ich ein bisschen tiefer gegangen. Und da konnte ich mich nicht mehr darauf vereinfachen, dass da die Grenzen so klar sind. Sehr oft und auch in diesen Therapien, die ich übersetzt habe, war es eben unklar. Es kamen Menschen, die schreckliche Dinge im Krieg erlebt hatten, zu uns in Therapie, die gefoltert worden waren, aber die gleichzeitig auch selbst gefoltert haben. Manchmal haben sich bei uns die Opfer dieser Folter und die Täter dieser Folter, die dann eben woanders ebenfalls zu Schaden gekommen sind, wieder getroffen in unseren Therapieräumen. Das waren sehr komplexe und komplizierte Zustände. Und ich habe gedacht, ich will diese Geschichte nicht einfach haben. Die Welt ist nicht einfach. Es gibt sehr viele Grauschattierungen und man kann gleichzeitig rassistisch verfolgt werden und antisemitisch sein. Es ist leider nicht unrealistisch, das kommt vor. Man kann übrigens auch jüdisch und homophob sein, gibt's auch. In diesem Buch kommt es so nicht vor, aber bei orthodoxen Juden könnte es sehr wohl vorkommen. Da wäre das auch undenkbar, dass ein junger Mann offen seine Homosexualität leben könnte.
Die Geschichte von Moritz oder die Geschichte der Familie liegt ja eher in der Vergangenheit, während bei Mojad das ja eher die Gegenwart betrifft und dieser.
Dadurch ist der Staat natürlich in die Beziehung auch völlig anders. Aber gleichzeitig ist es so, sie kennen beide Trauma. Sie haben beide Trauma erlebt. Moritz übertragen über Generationen Trauma über seine Eltern und Großeltern. Und Mo ganz real, ganz konkret mit Dingen, die ihm direkt passiert sind. Er war auch im Unterschied zu Moritz nie in Therapie. Also für mich ist er dadurch natürlich der Verletztere der beiden.
Jetzt haben wir da so ein Gegengewicht in dem Roman. Die eher, sagen wir mal, versnobte Welt. Der Opernball ist ja sehr glamourös und bestimmt eines der wichtigsten Ereignisse in Wien.
Oh ja. Also bitte, der Blumenschmuck wird Monate im Voraus geheim gehalten, ist aber schon Thema. Monate, bevor der Opernball überhaupt stattfindet. Und die Krönchen der Debütantinnen, dann jedes Jahr sind die Krönchen und dieser Blumenschmuck anders. Also die Krönchen stammten bis jetzt, glaube ich, immer von Swarovski, aber die Modelle waren jedes Jahr anders. Und das war ein Getue um diese Krönchen, weil die Friseure, die am Opernball die Debütantinnen herrichten, die müssen die Krönchen rechtzeitig bekommen, damit sie ihre Frisuren dazu überlegen. Und dann liegen die schon beim Friseur auf. Und es wird ein wahnsinniges Geheimhaltungsding darum gemacht. Es ist wirklich faszinierend, also wie ernst man das nimmt.
Du hast unglaubliches Detailwissen über diesen Friseur.
Ich habe recherchiert.
Und es bleibt ja nicht bei dem Friseur. Wir haben ja dann auch noch das Taylor Swift Konzert. Die Swifties. Moes Schwester, die unbedingt auch gerne auf dieses Taylor Swift Konzert will.
Der Opernball und das Taylor Swift Konzert sind die zwei Pole der Geschichte, zwischen denen sich alles entwickelt, im Endeffekt aufbaut und auch auflöst teilweise. Ich fand das sehr passend, weil es zwei sehr unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen sind, die aber für die Klientel, die sich dafür interessiert, von immenser Bedeutung ist. Es ist einfach nur unterschiedliche Klientel. Und dieses Konzert war in Wien auch ein ganz großes Thema. Aber ein noch größeres Thema war dann natürlich, dass es abgesagt worden ist wegen sehr konkreten Anschlagsplänen, die tatsächlich vermutlich im letzten Augenblick haben verhindert werden können. Die dann eigentlich noch weitaus verzweigter gewesen sind, als wir angenommen haben am Anfang. Weil genau jetzt, seit ein paar Monaten, läuft der Prozess gegen die mutmaßlichen Attentäter. Und es waren mehr, als gedacht wurde am Anfang. Alles sehr junge Männer, die sich ausschließlich im Internet sehr, sehr schnell radikalisiert haben. Und wo die Eltern, die ja selbst Migrationshintergrund hatten, überhaupt nicht mehr zudringen konnten zu ihnen, nicht mehr durchdringen. Also die Eltern waren extrem entsetzt darüber und sehr, sehr unglücklich. Es war, glaube ich, ein großer Schock. Einer hat bereits eine sehr lange Haftstrafe erhalten. Bei einem waren sie, glaube ich, noch nicht fertig mit der Verhandlung. Und einer von ihnen hat bereits versucht, einen Anschlag woanders durchzuführen. Spannenderweise, ich glaube, es war Dubai. Entweder Dubai oder es war ein anderes, eher muslimisch geprägtes Land. Das fand ich so absolut absurd, dass der aus Wien dorthin fährt, um dort Muslime zu erstechen, im Namen von Allah. Also vollkommen hirnrissig, also vollkommen unlogisch. Der war schon dort und es wurde verhindert. Also er hatte die Waffe, er hatte den Plan, er hat es aber nicht durchgeführt.
Ja, du verlegst die Geschichte dann in die Familiengeschichte von Mo, ja, wo der Bruder Fasi dann irgendwie damit in Verbindung steht.
Ja, und das war für mich sehr wichtig. Das kommt vielleicht im Buch für Jugendliche nicht so klar rüber. Aber der große Bruder von ihm, Faris, der ist Opfer von Gewalt geworden als Jugendlicher. Und die Familie hat über diese Gewalterfahrung geschwiegen. Man hat den eigentlich sehr allein damit gelassen. Und der hat natürlich ein äußerst angeknackstes Selbstbewusstsein, das er mit dieser Radikalisierung aufzupäppeln versucht. Und als der Vater Wind davon bekommt, dass der Sohn in schlechte Gesellschaft geraten ist, macht er sich extreme Sorgen um ihn. Also der Vater ist vielleicht ein konservativerer Mann, aber er ist gewiss kein Radikaler. Und er ist auch ein sehr liebevoller Vater, auch wenn er streng ist und aufbrausend sein kann. Und er bittet in seiner Hilflosigkeit, und da sieht man auch seinen Alterungsprozess natürlich, er hat nicht mehr das Durchgriffsrecht und die Macht in der Familie. Er verliert zusehends an, in seinen Augen, an Respekt von seinen Kindern. In Wirklichkeit wachsen die einfach in einer anderen Welt auf. Und ihre Realität ist nicht mehr seine, in unterschiedlichster Art und Weise. Also bei Moritz ganz anders als bei seinem Bruder. Und er bittet dann Moritz um Hilfe im Endeffekt, weil er ahnt, dass da sich irgendetwas Unschönes aufbaut. Und so passiert es ja, dass Mo hineingezogen wird, weil er plötzlich Wissen darüber hat, was da geplant wird. Was auch einen Konflikt mit Moritz darstellt.
Ja, jetzt haben wir die beiden Geschichten. Einerseits die von Moritz mit einer jüdischen Familie, die den Holocaust erlebt hat. Und Mo, der diese geflüchteten Erlebnisse hat und ja diese Infiltration des Bruders miterlebt, aufdeckt.
Also was für mich zum Beispiel völlig klar ist, was aber im Buch nicht klar, bewusst nicht klar, dass der Bruder sexuelle Gewalt erlebt hat. Und der Vater das vermutlich auch miterlebt hat. Nur Mo hat es nicht erlebt, weil Mo sitzt versteckt unter der Abwasch, als das passiert, weil der Vater ihn geistesgegenwärtig dort hineingestopft hat und die Tür zugemacht hat. Es sind durchaus ähnliche Erfahrungen wie die Juden während des Nationalsozialismus gemacht haben, im Sinne von, ich verberge dich da, du bist jetzt still, du machst nichts, damit du überleben kannst. ich habe das eben in der Geschichte nicht ausgewalzt, aber für mich ist das mit ein Grund, warum der Bruder sich dann radikalisiert. Mhm. Als Abwehr dieser Erfahrung. Also er ist für mich nicht nur Täter möglicher, sondern natürlich auch ein großes Opfer der Umstände.
Ja, es sind auf jeden Fall sehr fragile Jungs, die aufeinandertreffen und die jetzt bei einem rauschenden Ball, also dem Ball, der wieder so ein bisschen an Romeo und Julia erinnert.
Und ganz bewusst sogar, weil Romeo und Julia sich auf einem Ball ja kennenlernen, aber Romeo maskiert es. Mhm. Er könnte dort nicht hin. Er hätte Julia nie getroffen, wenn er sich nicht verborgen hätte, weil er dort nicht hätte eingelassen werden dürfen. Und Moritz ist dort quasi als Julia auf dem Ball in dem Fall. Es ist seine Umgebung. Mhm. Und Moritz tanzt dort mit der Debutantin seiner Cousine bei dem Eröffnungsball. Mo hingegen ist maskiert, weil er dieselben Fräcke trägt wie alle anderen und dieselben feinen Hemden und schöne Schuhe hat ihm sein Chef geliehen. Er schaut also absolut ununterscheidbar aus zu den Tänzern und zu den Ballbesuchern. Er fühlt sich, als ob er sich eingeschlichen hätte, als ob er dort nicht wirklich hingehören würde. Es hat auch ein bisschen ein Cinderella-Motiv, weil...
Ja, man verliert sich aus den Augen.
Und dann verliert man sich aus den Augen um Mitternacht übrigens. Er ist dort quasi durch Zauberei. Es ist nicht sein normaler berechtigter Platz auf diesem Ball.
Zauberlehrling.
Ja, aber der Zauberlehrling ist der andere.
Also wir merken schon, da spielt die Literatur mit rein. Und bei mir kommt immer auch der Gedanke, wenn ich deine Bücher lese, dass dir Musik unglaublich wichtig ist.
Weniger lustigerweise.
Ah,
weniger wegen dem Ball und wegen dem Taylor Swift-Konzert. Aber das waren für mich mehr symbolische Punkte.
Ah, okay.
Also die Musik ist in Österreich tatsächlich wahnsinnig wichtig.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe ein furchtbares Gehör.
Okay.
Also ich höre gern Musik beim Schreiben. In der Schule haben sie mich gebeten, nicht mitzusingen beim Chor, weil ich so schlecht war und weil ich überall rausgetönt habe. In meiner Familie gibt es sehr viele musikaffine Menschen, aber ich gehöre weniger dazu. Also in dem Fall ist die Musik im Roman symbolhaft für zwei auch sehr gegensätzliche Ereignisse, die aber gesellschaftlich total geputscht sind. Und ich habe ja die Swifties tatsächlich in der Stadt gesehen, als das stattgefunden hat. Sie sind ja nicht weggefahren, sondern sie sind geblieben und haben sich selbst unterhalten, obwohl das Konzert abgesagt war. Und ich fand das so unglaublich reizend, wie konstruktiv diese jungen Frauen mit der Situation umgingen. Die trafen sich in der Stadt und sangen dort Taylor Swift-Lieder und hingen ihre Bändchen an Bäumen auf. Und einer der Treffpunkte war die Corneliusgasse in Wien, weil Taylor Swift das Lied Cornelia Street hat. Und dort standen sie tagelang und sangen.
Drum kam ich irgendwie drauf, dass du Musik lieben musst.
Ja, nein, es war für mich der Vorgang faszinierend.
Genau, der Vorgang.
Aber vielleicht nicht die Musik selbst. Und ich glaube, ich habe einen sehr schlechten Musikgeschmack, ganz ehrlich.
Wir wollen es nicht vertiefen.
Also, er ist nicht wienerisch, sagen wir mal. Ich bin sehr auf Synthie-Pop gestanden lange Zeit und Depeche Mode und Elektronik, aber nicht Klassik. Meine Oma war sehr entsetzt.
Ja,
meine Oma hat Klavier gespielt. Wir hatten ein riesiges Klavier.
Apropos Klavier.
Wir hatten ein riesiges Klavier von meiner Großmutter in der Wohnung stehen und da hat sie immer gespielt.
Und dem hast du ein Denkmal gesetzt, der Wohnung vom Moritz.
Genau. Und bei uns war es auch total verstimmt und es stand noch Jahre nach ihrem Tod dort. Keiner hat es bedient. Es war einfach eine Erinnerung an sie.
Also doch eine Auseinandersetzung mit der Musik.
Ja.
So ein bisschen.
Aber symbolisch.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, war tatsächlich der Friseursalon.
Ja.
Da gibt es einen reizenden Herrn Franz mit noch reizenderen Gästen. Man meinte auch Julia dort gesehen zu haben.
Hat man.
Und wer ist denn dieser Herr Franz? Welche Rolle nimmt er ein?
der Herr Franz ist für mich der Transformator der Geschichte. Mhm. Ohne ihn wäre die Geschichte völlig anders. Mhm. Hätten sich die beiden wahrscheinlich nie kennengelernt. Wenn sie sich kennengelernt hätten, wäre es einfach nur eskaliert. Der Punkt, dass es nicht eskaliert, liegt im Endeffekt an Herrn Franz. Mhm. Weil er da eingreift in dem Moment, an dem das Ganze am Eskalieren ist. Aber bevor es am Eskalieren ist, muss es ja überhaupt erst begonnen haben. Herr Franz ist eine Art neuer Ziehvater von Moritz. Er ist eine männliche prägende Persönlichkeit für ihn. Ein Gegenentwurf zu den Männern, zum Vater, zum Bruder. Ein Gegenentwurf zum anderen Männlichkeitsbild, das Mo kennengelernt hat. Und er ist natürlich durch und durch ein Humanist. Und er glaubt auch daran, dass man Humanismus quasi weitervererben kann. Er
gibt ja,
weitergibt an die Menschen, die man gefördert hat sozusagen. Mhm. Er bittet ja auch Mo ganz konkret darum, dass er weitermacht und weitergibt das, was er bekommen hat, an Menschen, die es eben noch nicht haben. Und ich denke mir, dass Menschen wie der Herr Franz die Welt im Endeffekt ein sehr großes Stück besser machen. Mhm. Er ist Geschäftsführer, also dieses Lokal gehört ihm, dieser Salon wird von ihm geführt, geprägt. Er ist der Meisterfriseur darin. Also das ist die eine Aufgabe, die er hat. Aber die andere Aufgabe, die er hat, ist, oder die er sich selbst gibt, ist die, dass er sich auch der Förderung von jungen Menschen verschrieben hat. Also er sucht Mo ganz konkret aus und er gibt Mo ganz bewusst, ganz konkret eben Mo diese Chance. Und er fördert ihn teilweise mehr als andere Lehrlinge, weil er meint, dass er mehr Förderung benötigt am Anfang. Er wird dann eh wieder sehr streng, als Mo bereits quasi in sich selber ruhender ist und beginnt Fehler zu machen aus Unlust, also aus Ablenkung, weil er gerade verliebt ist in Moritz. Da wird auch Herr Franz parallel dazu wieder strenger zu ihm. Aber Herr Franz glaubt daran, dass man die Welt selbst ein Stück gerechter machen kann. Das ist seine Überzeugung.
Und das hat er selber erfahren.
Und er hat das selber erfahren und er gibt es weiter, ganz genau das. Spannenderweise, es gibt einen Salon, der mich dazu inspiriert hat. Ich gehe dort öfter hin. Und es gibt auch eine konkrete Person, die dem Herrn Franz entspricht, die mich dazu inspiriert hat und die sich sehr gefreut hat über dieses Buch.
Wie waren denn die Reaktionen? Haben sich denn auch Lehrlinge wiedererkannt?
Die Lehrlinge habe ich bewusst total verfremdet, damit sie sich eben nicht wiedererkennen. Es war aber völlig vergebens, weil mindestens einer, von dem ich Anteile hineingenommen habe, von allen nur bestimmte Aspekte, bestimmte Blickwinkel genommen, aber nie die ganze Person, ist vollkommen durchgedreht. Okay. Mit, ich bin nicht homosexuell, das bin nur ich, was für eine Frechheit. Und gesagt, das bist nicht du. Das bist nicht du. Es passt die Familie nicht. Es passt die Herkunft nicht. Es passt eine riesige Menge nicht. Ja, aber ich arbeite auch in so einem Salon. Also das war für ihn der Beweis, dass er gemeint ist. Und der war extrem sauer. Also der war tobend vor Wut. Und gleichzeitig habe ich genau vor 2 Tagen jetzt, vor 3, wenn ich es korrekt nachrechne, erfahren, dass eine Kollegin von mir bei einem völlig anderen Friseur ist. Und der junge Mann, der ihr die Haare schnitt, hat ihr ganz stolz erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe, in dem er die Hauptperson ist. Mhm. Weil er heißt auch Mo. Und das kann nur er sein, gemeint sein, weil er ist ja auch Friseurlehrling gewesen und ist jetzt eben woanders Friseur bereits. Und das Buch ist über ihn. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ganz eindeutig nicht ihn gemeint, aber er freut sich jetzt unglaublich darüber.
Na, pass nur auf, wenn sich das in der Friseurinnung rumspricht.
Die neuen Lehrlinge behandeln mich jetzt sehr vorsichtig.
Also es gab also es durchaus gibt kontroverse auch, Reaktionen.
Es gibt auch die blaue Fee natürlich nicht. Mhm. Und es gab auch die Wurst nicht. Also es gibt als konkrete Person wirklich nur 1:1 mehr oder minder übernommen, den Herrn Franz. Alle anderen sind nicht real. Aber Herr Franz hat sich sehr gefreut.
Das ist doch schön. Und ich dachte mir auch immer beim Lesen des Buches, dass dass man es eigentlich verfilmen müsste.
Ich denke auch daran. Das ist das Buch, das ich am allermeisten gern verfilmt sehen würde.
Es gibt ja schon Verfilmungen von dir, ne?
Ja, die Herznovelle. Mhm. Das war übrigens ein Buch, wo ich gedacht habe, das kann ich mir eher am letzten vorstellen. Das wurde verfilmt. Mhm. Aber ich finde, dass Mohn Moritz ein idealer Film wäre, oder eine Serie sogar. Mhm. Eine kurze Serie.
Ja, Träume werden manchmal wahr.
Schauen wir mal.
Liebe Julia, ich sehe, man könnte noch viel diskutieren. Du hast ganz viele tolle Geschichten auf Lager und sicher sind auch schon welche auf deinem Desktop für das nächste Buch, das kommen wird.
Das ist ein sehr tragisches Thema, weil ich habe 4 Bücher. Mhm. Davon sind 2 halb fertig. Die anderen sind nur skizziert als Idee mit Konzept. Mhm. Und nachdem es so viele sind, ist es für mich sehr, sehr schwierig zu entscheiden, welches jetzt abzuschließen ist als erstes. Wobei das Buch, das jetzt als nächstes erscheinen würde, nach Mo und Moritz, ist mehr oder minder fertig und das schließe ich jetzt bis Herbst ab. Und danach habe ich ein Problem, weil ich einen Erwachsenenroman habe, der seit 10 Jahren nicht fertig ist, weil ich immer die jungen Bücher vorher dran nehme. Dass ich aber diesen Roman will ich abschließen. Ich habe schon, wie soll ich sagen, ich habe nicht mehr Respekt vor ihm, ich habe schon Angst vor ihm mittlerweile. Es wird ein bisschen schwierig, mich da wieder hinzukriegen.
Ihr müsst über euer Verhältnis nachdenken.
Es ist kompliziert. Dieses Verhältnis ist kompliziert. Dennoch ist mir das Thema sehr wichtig und das Projekt sehr wichtig. Nur dadurch, dass es 10 Jahre lang nicht fertig ist, hat sich die Welt so verändert in diesen 10 Jahren, dass es für mich schwierig ist, dort wieder anzuknüpfen. Und dann habe ich noch ein Jugendbuchprojekt im Kopf, das mir sehr, sehr wichtig ist. Das Konzept habe ich schon fix fertig. Wäre in dem Fall das erste Mal eine Geschichte nach einer Wahnbegebenheit, wo ich auch das Okay der betroffenen Person habe, wo ich nicht so viel verändern und verfremden werde, wie ich sonst tue. Und was für mich ein großer Unterschied ist, keine klassische Fluchtgeschichte beinhaltet.
Das klingt spannend.
Es ist eher, wie soll ich sagen, es wäre mein Buch, mit dem ich mich in Deutschland integriere. Also nicht als Buch, sondern als Bearbeitung dieses Buches. Es gibt so ein Buch für Österreich für mich. Mhm. Das ist die Krötenliebe. Mhm. Die habe ich geschrieben, um mich Österreich anzunähern und um mich in Österreich zu verwurzeln, um es zu verstehen. Mhm. Dieses Buch wäre für mich dasselbe, nur für Deutschland.
Oh, da sind wir sehr gespannt, was da kommen wird. Es scheint jedenfalls eine intensive Auseinandersetzung.
Ja, auch mit der Zeit vor dem Mauerfall und danach. Mhm. Insofern, das ist eine Parallele zu meiner Geschichte. Mhm. Der Fall des Eisernen Vorhangs. Aber aus einem völlig anderen Warte und aus einer völlig anderen Problemsetzung heraus.
Wir freuen uns sehr drauf, dass du auch nicht müde wirst, dem Irrsinn der Welt mit deiner Stimme zu begegnen.
Ich glaube, das ist gar keine Frage von Entscheidung. Mhm. Ich eine muss Haltung. Auf eine Art. Mhm. Manchmal denke ich mir, hey, vielleicht wäre es mal cool, ein Jahr Pause zu machen. Mhm. Aber es würde mir fehlen. Ich hätte immer noch meine Kolumnen, aber das ist nicht dasselbe.
Ja, du würdest uns auch fehlen. Das kann ich schon mal sagen. Ich sage jedenfalls lieben, lieben Dank, dass du bei dieser Hitze hier bei uns in München aushältst und noch gut wieder nach Wien zurückkommst. Vielen
Dankeschön.
Dank. Es lohnt sich ganz bestimmt in Mohn Moritz, erschienen bei Hansa 2026, reinzulesen. Ich sage vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, schreiben Sie gerne an michel@michaelsbund.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Vielen Dank.
Danke sehr. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.